Ja, es ist schön, heute Morgen wieder mit euch Gottesdienst zu feiern und zu Beginn möchte ich kurz beten mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist, der alle Zeit in unser Leben hineinspricht durch sein Wort, der uns die Gemeinde Jesu gegeben hat, dass wir als Brüder und Schwestern in Jesus zusammen sein können. Und wir bitten dich, sprich du uns heute an, bewege unser Leben durch dein Wort und mach uns Jesus ähnlicher. Alle guten Gaben kommen von dir und wir danken dir in Jesu Namen. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon einmal absichtlich oder unabsichtlich einem Gespräch gelauscht habt, das ihr eigentlich nicht hättet hören sollen. Einmal zufällig vielleicht bei einer Tür gestanden, die ein bisschen aufgestanden ist und da ein bisschen mitgehört. Vielleicht habt ihr das mal versucht mit einem Glas an der Wand oder an der Tür. Ich habe das auch mal versucht, hat bei mir nicht geklappt. Aber irgendwie mal überhört, wo ein Gespräch stattgefunden hat, wo etwas Wichtiges besprochen wurde, für euch Wichtiges, und ihr wolltet da unbedingt mit zuhören. Aber eigentlich hätte es nicht tun sollen. Dieses Gebet von Jesus, was wir uns jetzt anschauen im Johannes Kapitel 17, das könnt ihr euch in eurem Handy anschauen oder wenn ihr eine Bibel dabei habt, den Text. Ja, dieses Gebet, das ist nicht heimlich passiert. Es war kurz vor der Kreuzigung Jesu, einem ganz entscheidenden Moment. Jesus war mit den Jüngern 3 Jahre lang unterwegs. Er würde bald sterben, würde sie verlassen. Und Jesus machte sich auf am Abendmahl und betete dieses Gebet. Aber anscheinend konnten das alle Jünger hören. Und es wurde ja aufgeschrieben für uns in Johannes Kapitel 17. Und dieses Gespräch fand nicht statt zwischen Jesus und den Jüngern, sondern zwischen Jesus und dem Vater. Jesus betet zu seinem Vater und die Jünger können zuhören, damit sie vorbereitet werden für ihre Zeit danach, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und dann auch nachdem er auferstanden ist und wie das Leben dann weitergeht. Und es ist ein wunderbarer Blick in das Leben und den Auftrag, den Jesus in dieser Welt hatte und wie er seinen Auftrag in dieser Welt sah. Und das wollen wir uns etwas näher anschauen. Zum Ersten steht in Vers 1 und 2 Folgendes. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Er spricht hier von der Kreuzigung, die er jetzt erwartet. Er hat völlige Kontrolle über das Geschehen. Das wissen wir aus anderen Texten. Es ist nicht etwas, was passiert, sondern etwas, das geplant ist von Gott. Die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Das ist das Erste, was er im Gebet sagt. Verherrliche deinen Sohn, Vater. Wie verherrlicht der Vater seinen Sohn? Indem er ihn durchführt durch den Tod am Kreuz, indem er den Sohn auferstehen lässt am dritten Tag, indem er Jesus zurückbringt zu sich in den Himmeln und zu seiner Rechten sitzen lässt, um dort von Ewigkeit zu Ewigkeit zu regieren. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie verherrlicht Jesus den Vater, indem er in allem, was der Vater gesagt hat, im gesamten Willen Gottes, Jesus immer gehorcht hat, bis zum Tod am Kreuz. Er verherrlicht den Vater, indem er am Kreuz starb, für die Sünden der Welt, damit Menschen das ewige Leben durch den Glauben an ihn erhalten können. Er hat seinen Auftrag erfüllt und verherrlicht den Vater dadurch. Und so wird es ein bisschen mit anderen Worten von Jesus beschrieben in Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Dieses Werk am Kreuz und in der Auferstehung Jesu, um das Heil der Menschen zu ermöglichen durch den Glauben an ihn, das hat er vollbracht. Aber wir sehen auch im Leben Jesus, dass er zu jedem Zeitpunkt immer in völliger Harmonie mit dem Willen des Vaters war. Jesus hat oft nicht das gesagt, was von den Menschen erwartet wurde. Er hat oft nicht das getan, was die Leute von ihm wollten. Er hat sich nicht nach dem Zeitplan gerichtet, den die Menschen für ihn hatten. Er hatte eine andere Regieanführung, die des Vaters. Er war zu jeder Zeit in Harmonie mit dem Willen des Vaters. Und so sehen wir das zum Beispiel in dem Treffen mit Jesus, mit der samaritanischen Frau am Brunnen. Da dachten die Jünger, eigentlich hat er was Besseres zu tun. Und doch war er dort am Brunnen, traf sich mit dieser Frau, was dann zur Errettung von vielen Menschen führte, in dem Ort, wo diese samaritanische Frau lebte. Das war der Wille des Vaters in diesem Moment, nicht den Jüngern nachzufolgen, sich nicht nach Menschen zu richten, sondern genau dort an dem Ort zur richtigen Zeit zu sein, um ewiges Leben weiterzugeben. Und so ist es auch gut für uns zu fragen, jeden Tag, was ist dein Wille für mich heute? Ich denke, wir Deutschen neigen dazu, sehr strukturiert zu sein. Wir haben einen Plan und durchlaufen den. Oft ist es so, dass wenn etwas dazwischen kommt, wir denken, ja, also das passt jetzt gar nicht in meinen Kram, schnell weitermachen. Oft sind Gespräche auf der Straße vielleicht nur 30 Sekunden lang, aber dann muss ich schnell das machen, wofür ich eigentlich losgegangen bin. Aber vielleicht ist ja der Wille des Vaters ein ganz anderer, als wie ich es mir vorgestellt habe an dem heutigen Tag. Ich denke, wir sehen uns oft auch in unserem Leben an Zeiten und Orten, wo wir denken, also das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt. Wir neigen vielleicht dazu, Pläne für unser Leben zu machen. Ich habe diese geistlichen Gaben, ich habe diese Möglichkeiten, jetzt setze ich mich ein und kommen so ein bisschen in das machbare Denken, dass wenn ich alles richtig arrangiere, der Gotteswille für mein Leben ist, diesen Weg zu segnen, indem ich diesen Weg weitergehe, genauso wie ich geplant habe. Und das ist auch gut, unseren Weg zu planen. Aber andererseits ist es auch gut, den ganzen Plan in Gottes Hand zu legen. Und zu sagen, es ist völlig egal, was ich hier plane. Es kann gut sein, dass dein Plan ein ganz anderer ist. Und einige sitzen hier sicherlich heute, die von ihrem Leben sagen, also eigentlich hatte ich was ganz anderes vorgehabt, aber jetzt stehe ich hier. Und das ist Glaube und Vertrauen und christliches Leben, dass ich sage, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Zeige mir, was dein Wille ist für mich heute, ein Tag nach dem anderen. Und wenn ich dazu bereit bin, sehe ich vielleicht auch die Möglichkeiten und die Dinge, die eigentlich Gott von mir möchte, damit mein Licht leuchtet hell in der Dunkelheit und ich Zeugnis für Jesus sein kann. Und dann ein Satz weiter, spricht Jesus von dieser Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, bevor die Welt existierte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Bevor die Welt erschaffen wurde, war Jesus schon immer da mit dem Vater und dem Heiligen Geist in Herrlichkeit. Und ich denke, gerade in Jahreszeiten wie diesen, da müssen wir uns bewusst werden, dass die zwei Zeichen, die Menschen in einer christianisierten Welt wie in Europa sehen von Jesus, immer Zeichen der Schwachheit sind. Sie sehen Jesus als den, der in einer Krippe geboren wurde, als hilfloses Kind. Das ist total nett und schön, diese Krippe unterm Weihnachtsbaum. Es ist ein Ort der Schwachheit. Und das zweite Zeichen, das Menschen mit dem christlichen Glauben verbinden, ist das Kreuz. Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben. Er gab sein Leben auf, es ist ein Ort der Schwachheit. Und so sehen Menschen Jesus. Und das ist auch gut für uns, das so zu sehen. Denn Gott ist nicht ein unnahbarer Gott, der in Herrlichkeit weit weg ist, sondern Gott war um seiner Liebe willen bereit, alles aufzugeben und in unsere Schwachheit zu kommen, damit wir errettet werden können. Es sind wunderbare Zeugnisse, diese Geburt Jesus, das Unglaubliche, dass der Schöpfer geschöpft wird, um uns Gott zu offenbaren. Ja, das wünschen sich alle Menschen. Wenn du jemanden fragst, ja, was muss Gott tun, damit du an ihn glaubst? Ja, dann muss er selbst erscheinen und irgendein Wunder tun, dass ich an ihn glaube. Das hat ja genau Jesus gemacht. Gott wurde Mensch. Er hat uns gezeigt, wie Gott ist und hat Wunder vollbracht, dass wir es auch glauben können. Ja, aber trotzdem, so sehen Menschen Jesus in dieser Schwachheit. Es ist gut, dass wir uns daran erinnern. Er tat es für uns, aus seiner Liebe für uns. Aber der Jesus, den wir jetzt anbeten mit den Liedern, der Jesus, der jetzt mitten unter uns ist, der Jesus, der bald in Herrlichkeit wiederkommen wird, um Gericht zu halten, Das ist ein anderer Jesus. Er ist nicht das Jesus, der Jesus in der Krippe oder der Jesus am Kreuz. Es ist der auferstandene Jesus Christus. Er wurde vom Vater verherrlicht. Und das steht wunderbar. Ich habe schon mal eine Predigt hier darüber gehalten. Offenbarung Kapitel 1, Vers 13 bis 18. Ich lese euch das mal vor, ein etwas längerer Text. Aber er soll uns daran erinnern, wie dieser Jesus ist, der gerade mitten unter uns ist. Da steht, und ich wandte mich um, Johannes, der gleiche, der das Johannesevangelium geschrieben hat, um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner Rechten 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und wenn Jesus in dieser Herrlichkeit zu uns kommen würde, zu irgendeinem Mensch, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als niederzufallen. Der Schöpfer kommt in unsere Gegenwart. Und so war es bei Johannes der Täufer. Er fiel um wie tot. Und Jesus aber legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Todesreiches. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesen geschehen wird. Auch diese Erscheinung von Jesus gegenüber Johannes, von der sollen wir wissen als Christen, damit wir wissen, wie Jesus ist heute. Der verherrlichte Christus ist mächtig. Er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, wie Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er wird in seiner Herrlichkeit wiederkommen, bald heißt es, sehr bald, zum Gericht dieser Welt. Und wenn wir uns in dieser Welt als Christen verhalten, sollten wir dadurch ermutigt sein, dass wir einem großartigen, verherrlichten Christus dienen und nachfolgen, dessen Wort auf alle Fälle eintreffen wird, genauso wie er es gesagt hat. Unser Glaube an Jesus ist nicht ein Glaube an ein Geschichtsbuch mit netten Geschichten drin, die mal vor 2000 Jahren passiert sind. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Aber unser Glaube ist an den auferstandenen Christus, den lebendigen Gott, den es wirklich gibt und der bald wiederkehren wird. Und diesen Christus wollen wir Menschen vermitteln, dass auch sie an ihn glauben können. Vielleicht sollten wir öfter von der Wiederkunft Jesu sprechen und von dem kommenden Gericht, dass der verherrlichte Jesus bringen wird, um Menschen zu zeigen, unser Glaube ist nicht etwas in der Vergangenheit, sondern an etwas, das in der Zukunft passiert und heute reell ist. Das Erste, was wir also hier sehen, ist, dass Jesus verherrlicht wird vom Vater und verherrlicht worden ist. Und dann im nächsten Satz nach Vers 1 kommt dieser zweite Satz, den Jesus sagt, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Und nun spricht er eigentlich über den Auftrag, den Jesus hatte in seiner Welt, in dieser Welt. Warum ist Jesus eigentlich in diese Welt gekommen? Was war das Hauptziel von dem, was Jesus getan hat? Damit der Sohn dich verherrliche, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Wir könnten das als den Missionsbefehl von Jesus bezeichnen. Wir alle haben den Missionsbefehl, Matthäus 28, geht in die Welt und macht zu Jüngern. Was war der Missionsbefehl Jesu? Der Auftrag vom Vater für den Sohn. Er hat ihm Vollmacht gegeben über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Sein Auftrag, sein Missionsbefehl war, die Menschen, die ihm vom Vater gegeben worden sind, ewiges Leben zu schenken. Er hat ihm Vollmacht über alles Fleisch oder über alle Menschen gegeben. Ihr könnt euch daran erinnern, wie Jesus einem Mann sagte, deine Sünden sind vergeben. Und die orthodoxen Juden damals, die haben Steine aufgehoben oder gesagt, wie kannst du das sagen? Nur Gott kann Sünden vergeben. Genau. Jesus hat die Vollmacht, einfach so zu sagen, du erhältst ewiges Leben. Du erhältst ewiges Leben. Deine Sünden sind vergeben. Das ist die Vollmacht, die Jesus in dieser Welt hat, Menschen das ewige Leben zu geben. Und in der Gemeinde Jesu gibt es ja diese Diskussion, welches Gleichgewicht oder welchen Stellenwert hat soziales Engagement und unser Missionsbefehl, Menschen zu Jüngern von Jesus zu machen. Und natürlich ist Teil unserer Nächstenliebe das, dass diese Nächstenliebe sich nicht nur mit Worten offenbart. Gott liebt dich und tschüss. Nein, unsere Nächstenliebe zeigt sich durch Taten. Aber die Priorität Jesu in dieser Welt war es, Menschen das ewige Leben zu geben. Sein Missionsbefehl war klar. Auch unser Auftrag in diese Welt ist klar, dass Menschen das ewige Leben erhalten durch den Glauben an ihn. Der Craig Ott, der war mal Pastor in der FEG in München. Vielleicht kennen einige noch den Namen von ihm. Er war zuständig für Gemeindegründung in dem Bund Freier Evangelischen Gemeinden für viele Jahre und ist jetzt Professor für Missiologie, glaube ich, am Trinity Seminary in den USA. Und er sagt, ja, alle Menschen in seinem Buch Globale Gemeindegründung, da sagt er, ja, alle Menschen können sich tatsächlich sozial engagieren. Und ja, das soziale Engagement für die Gemeinde Jesu, von der Gemeinde Jesu in der Welt steht außer Frage. Aber nur einer kann das Evangelium verkünden. Das ist die Gemeinde Jesu und wir als Christen. Sonst macht das keiner in dieser Welt. Und deswegen ist das unsere Priorität, das Schwergewicht unserer Arbeit. Friedhelm Appel, den sicherlich einige von euch auch noch kennen, ist ja jetzt auch bei Antiochia Teams und hat gerade eine neue Gemeindegründung gestartet. Aber mit dieser Gemeindegründung eine Sozialstation, er nennt das offene Ohr, wo Menschen hinkommen können mit ihren sozialen Nöten. Und da kann man wunderbar sehen, wie zum einen Gemeindegründung und Gemeindearbeit passieren kann, die Verkündigung des Evangeliums, aber auch das Engagement für die Welt, dass Menschen sehen können, ja, wir interessieren uns für die Menschen in ihrem reellen Leben mit allen Höhen und Tiefen und Leid, das sie durchgehen. Ja, Jesus' Missionsbefehl war klar, Menschen das ewige Leben zu geben. Wie ist das dann passiert oder wie passiert das bei den Menschen? Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ewige Leben geschieht, indem wir Jesus erkennen als den vom Vater Gesandten. Es gibt keinen Umweg zu Gott, dem Vater, außer nur durch Jesus Christus, der Gott offenbart hat. Und dort heißt es dann in Vers 6, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Wenn jemand sich bekehrt, dann ist das wie eine himmlische Transaktion. Gott, der Vater, gibt Menschen Jesus und Jesus gibt ihnen ewiges Leben und bewahrt sie im ewigen Leben. Wenn ein Mensch eine Entscheidung trifft für Jesus, da passiert etwas im Himmel. Der Vater gibt dem Sohn Menschen. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Und das ist eine unheimliche Ermutigung für uns, dass wir uns nicht entmutigen lassen durch all die Menschen, die wir vielleicht kennen und die sagen, also der Glaube, das ist für mich überhaupt nichts, das hat überhaupt keinen Realitätsbezug für mich. Ich glaube, es stellt sich oft für uns ein, wenn wir schon mit allen Leuten gesprochen haben, die wir kennen, diese Frustration zu sagen, ja, wer kann da noch jetzt, mit wem soll ich denn noch sprechen? Oder wie soll ich es denn noch sagen? Aber diese Zuversicht, dass Jesus oder der Vater Jesus Menschen gibt und ewiges Leben gibt, das kann uns Zuversicht geben, dass das auch heute noch passiert. Und dass diese Menschen alle auf alle Fälle zu Jesus kommen werden. Meine Bekehrung ist ein gutes Beispiel. Ich bin als Ungläubiger konfirmiert worden Vor allen Dingen des Geldes wegen, damals in der evangelischen Kirche, meine erste Stereoanlage finanziert durch mein Konfirmationsgeld. Dann bin ich nach Amerika gegangen, um ein Jahr Urlaub zu machen, habe ich mir gedacht, ich werde Austauschschüler. Ich war ganz schlecht in Englisch, habe gesagt, der einfachste Weg, Englisch zu lernen, ich werde Austauschschüler. Und den einen Wunsch, den ich hatte, war, Gott, die gibt es nicht, aber ich hatte das Flehen, lass mich nicht in eine religiöse Familie kommen. Bitte nicht. Ich will all meine Freiheiten bewahren, die ich als Mensch ohne Gott hatte. Natürlich hat Gott das anders arrangiert und ich bin in eine sehr religiöse christliche Familie gekommen. Jede Woche zwanghaft mit in den Gottesdienst gegangen, die Stunde dort abgesessen. Und es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis es bei mir auch der Groschen gefallen ist und Gott bewegt, den Hebel umgekippt hat und in mir klar wurde, Jesus ist wirklich der Messias. Und auch ich muss an ihn glauben. Meine Geschichte ist so eine Geschichte, wo man sagen würde, ja, also das war ein hoffnungsloser Fall. Und doch hat mein Leben, Gott mein Leben so arrangiert, dass ich dort zum Glauben kommen konnte. Zurzeit schreibe ich eine Dissertation, da geht es um Fallstudien. Und zwar habe ich mir drei evangelikale Gemeinden in Deutschland angeschaut, wo verhältnismäßig viele Menschen zum Glauben kommen, gerade aus dem säkularen Bereich. Das sind Gemeindegründungen, ganz, ganz neu gegründet. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie kommen Menschen dort zum Glauben und erleben eine Glaubensveränderung? Drei ganz unterschiedliche Gemeinden, eine Migrationsgemeinde in Berlin, eine Pfingstgemeinde in Erfurt und eine freie Gemeinde von City to City im reichsten Ort Deutschlands in Grünwald außerhalb von München. Und dort sind Menschen zum Glauben gekommen. Was war bei denen gleich? Und eine überraschende Erkenntnis, die ich hatte, die ich nicht erwartet habe, ist, dass alle, egal ob sie aus einer Pfingstgemeinde waren oder nicht, berichtet haben von übernatürlichen, geistlichen, unerwarteten Begebenheiten, die sie dazu gebracht haben, zum Glauben zu kommen. War zum Beispiel ein Mädchen aus Berlin, sie ist völlig verzweifelt gewesen in ihrer Situation, Beziehungskrise, ist in Berlin herumgelaufen, hat so ein Flehen oder einen Gedanken über Gott gehabt, wie geht's jetzt weiter? Sie war in einem Stadtteil, wo sie nie ist und auf einmal an der Ecke trifft sie ihren Ex-Freund, der auch in diesem Stadtteil nie ist. Und der steht da und der, wieso treffe ich den jetzt hier mitten in Berlin? Und der geht zufälligerweise in eine Gemeindeveranstaltung der Gemeinde, die genau um die Ecke ist. Und dann denkt sich das Mädchen, also was soll ich mit meinem Ex-Freund hier? Ich gehe doch mit dem nicht in irgendeine Gemeindeveranstaltung, wo ich sowieso kein Interesse habe. Aber dann war es so, als wenn Gott persönlich mit ihr spricht und sagt, du musst da hingehen. Und dann hat sie sich breitschlagen lassen, ist hingekommen und ist dort dann zum Glauben gekommen. Und ihr belegt es in eurem eigenen Leben. Gott führt wunderbaren Dingen weise in eurem Leben. Da könnt ihr, denke ich, alle davon berichten. Jesus, der Vater, gibt Menschen zu Jesus und sie erhalten das ewige Leben. Und das passiert heute auch noch. Gott führt, Gott bewirkt. Und das kann uns eine große Ermutigung sein, weiter zu sprechen von dieser frohen Botschaft. Und einfach darauf zu warten und zu vertrauen, bis die Menschen hören, wo Gott wirkt, dass auch sie zum Glauben an Jesus kommen und darüber freuen können, dass das dann passiert. Und normalerweise sind das immer Menschen, die das Leben von anderen Menschen sprechen. Wie war das bei euch? Wer hat mit euch gesprochen? Eure Eltern oder Freunde? Und so sind wir die in die Welt Gesandten, um diese Gespräche zu führen mit anderen Menschen. Ja, und das Dritte, von dem Jesus hier spricht und von dem ich etwas näher berichten möchte, da geht es um die Einheit von Jesus. Diese Einheit, das ist euch sicherlich bewusst in diesem Kapitel, wo Jesus für die Einheit der Christen spricht. In Vers 20, da steht Folgendes, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also damit meint er jetzt uns. Also nicht nur für die Jünger betet er, sondern für die, die durch sie und ihr Zeugnis zum Glauben kommen. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Was kann man über diese Einheit in Jesus sagen? Zum Ersten, der Vater und der Sohn sind völlig eins. Und die Einheit, die wir haben sollen, soll genau die gleiche Art der Einheit sein, die der Vater und der Sohn hatte. Wie ist der Vater und der Sohn eins? Indem der Sohn alle Zeit den Willen des Vaters tut und ihm völlig gehorcht. Die Einheit zwischen Vater und Sohn ist in völligem Einklang gegenüber dem Willen des Vaters. Und es ist eine geistliche Einheit. Der Vater und der Sohn haben Einheit miteinander und diese gleiche Einheit sollten wir haben. Das heißt, es kann nur geistlich passieren. Stellt euch vor, Jesus wäre nicht bekehrt und glaubt nicht an das Kreuz und die Auferstehung. Kann Jesus mit dem Sohn, mit dem Vater Einheit haben? Geht natürlich, ist natürlich Quatsch, diese Vorstellung. Aber deswegen, wenn wir von christlicher Einheit sprechen, ist es unmöglich, von einer Einheit zu sprechen, die nicht geistlich ist. Christliche Einheit kann nur mit Menschen geschehen, die auch den Heiligen Geist haben, von Neuem geboren sind und an den gestorbenen und auferstandenen Christus glauben. Das ist die erste Grundlage. Und zum anderen ist die zweite Grundlage die Grundlage des Willens des Vaters. Jesus war in völligem Einklang mit dem Willen des Vaters, deswegen bestand Einheit. Und genauso ist das für uns in Bezug auf dem Vertrauen im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Vers 17 heißt es, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Die Einheit, die von der Jesus spricht, die nur stattfinden kann mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und mit uns zusammen, ist eine Einheit auf Grundlage des Wortes Gottes, des Willens des Vaters. Deswegen sollte es uns nicht wundern, dass je mehr sich eine Gesellschaft wegbewegt von Werten, die in der Schrift ausgesprochen wurden, desto mehr steigt der Hass und der Widerwille gegenüber Christen. Jesus spricht das in diesem Text an. Die Menschen werden euch hassen um des Wortes willen. Das heißt, es sollte uns nicht überraschen, dass wir angefeindet werden für Dinge, die ganz klar Gottes Willen sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir das zur Seite schieben und sagen, also dann lassen wir das halt weg. Sondern wir müssen guten Mutes sein, zu wissen, dass es Jesus auch nicht anders ergangen ist. Uneinheit unter Christen passiert dann, wenn sich Menschen, wenn sich Gläubige abwenden vom Wort Gottes und sagen, also das zählt nicht mehr und das zählt nicht mehr und das zählt nicht mehr. Uneinheit unter Gläubigen geschieht nicht dann, wenn treue Christen, die das Wort Gottes lieben und seinen Willen tun, sagen also den anderen korrigieren und sagen, also da stehst du falsch, das stimmt nicht, was du tust oder das stimmt nicht, was du glaubst. Es besteht eine große Verwirrung, denke ich, unter Christen bei diesem Anspruch von Einheit. Nicht derjenige, der treu ist und darauf hinweist, dass der andere sich wegbewegt, bewirkt Uneinheit. Oft denken wir ja, diejenigen, die das tun, das sind die Schlimmen, die irgendwelche Probleme unter der Einheit der Christen bewirken. Hört doch auf mit dem Reden über theologische Inhalte. Lasst uns Einheit sein, lasst uns die Themen weglassen, dann haben wir Einheit. Nein, die Einheit ist nur möglich mit dem Vater und dem Sohn in seinem Willen. Es ist so, wie Christus, der im Mittelpunkt steht bei einem Basketballspiel und alle Spieler um ihn herum stehen, umarmt, um ihm zuzuhören und auf sich hin und all seinen Willen hinzuzubewegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Einheit und das Brennen für die Liebe von Gottes Wort bewahren und dadurch die Einheit bewahren. Ja, das Gebet Jesu für seine Jünger. Er spricht die Herrlichkeit an, die Herrlichkeit, die er beim Vater hat, die uns dazu bewegen sollte, uns daran zu erinnern, dass wir einem auferstandenen Christus dienen, der bald wiederkommt und an dessen Herrlichkeit wir teilhaben werden. Der Auftrag von Jesus in die Welt, der Missionsbefehl Jesu, Menschen das ewige Leben zu geben, ist auch unser Missionsbefehl, dem wir nachfolgen können. Und wir können uns darüber freuen, denn Gott wirkt auch noch heute, um Menschen zu sich zu führen. Und als drittes, er wünscht sich die Einheit unter Christen. Aber diese Einheit geschieht nicht, indem wir uns auf den kleinsten möglichen Nenner verständigen und einer Organisation angehören. Nein, sie geschieht um Jesus und dem Vater herum in geistlicher Einheit um sein Wort, indem wir bereit sind, all das zu tun, was der Vater gesagt hat. Dann erleben wir wahrhaftige Einheit. In dieser Dissertation von den drei Gemeinden war es interessant, und das zum Schluss, dass von allen, die zum Glauben gekommen sind, berichtet wurde, fast als den wichtigsten Aspekt, dass sie dort in die Gemeinde gekommen sind und weitergemacht haben auf ihrem Weg zu Gott, dass die Liebe und die Annahme in der Gemeinde sie überwältigt hat. Alle haben das in allen drei Gemeinden berichtet, dass sich ganz unterschiedliche Menschen angenommen haben, akzeptiert haben und liebevoll miteinander umgegangen sind. Dass sie dort als Außenstehende hineinkommen könnten, als säkulare Menschen, die sowas noch nie erlebt haben, und die so angenommen worden sind, wie sie sind, ohne Leistung, mit all ihren Fehlern. Das hat die Leute umgehauen, das haben die noch nie so erlebt. Das ist diese geistliche Einheit, die Ausstrahlungskraft hat in der Ortsgemeinde, wenn Christus im Mittelpunkt ist und die Liebe zu ihm und zueinander wächst. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Sohn bei dir zu deiner Rechten sitzt, dass er bald wiederkommen wird und dass du ihm die Herrlichkeit gegeben hast, die er hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Wir lieben dich und deinen Sohn und wir lieben dein Wort, um das wir uns versammeln, dass der Fels in der Brandung ist, auf das wir uns verlassen, egal wie groß der Sturm uns herum ist. Wir bitten dich, dass wir jeden Tag erkennen, was dein Wille für uns ist, dass wir all unsere Pläne verfolgen und gleichzeitig in deine Hand geben und sagen, es ist egal, was unsere Pläne sind, möge dein Plan für uns zum Erfolg kommen. Zeige uns heute, was dein Wille ist, und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir Lichter sind in der Dunkelheit, die sich auch ablenken lassen von diesen Situationen, die Gott schenkt, dass wir in das Leben von Menschen hineinsprechen können, um auch an diesem ewigen Leben teilhaben zu können. In Jesu Namen. Amen.